Überall ist Zeitenwende. Die Republik hat endlich einen neuen Kanzler, die katholische Kirche, einen neuen Papst, der heißt Bob. Und die innere Medizin bringt uns immer wieder neue Zeitenwenden, vor allem hinterm Stern um. Heute blicken wir aufs Herz, auf die NVL-KHK und eine mögliche Zeitenwende in der sinnvollen Anwendung von Evidenz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin im UK in Hamburg. Und Ihr Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, es geht gut. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin sehr gespannt drauf und es werden sicherlich einige Diskussionen aufgeworfen werden.
Das wollen wir hoffen, dafür machen wir das ja. Wahrscheinlich ist gleich das Erste, was unsere Hörerinnen und Hörer heute mitbekommen, der Soundcheck, die Soundqualität, die ist eine andere. Warum?
Weil wir hier zusammen live und in Farbe und in 3D am Rhein sitzen, ohne irgendeine Internetplattform, wo wir das Ganze hochladen müssen, ohne mein wackeliges Headset, sondern wir haben Ihre mega super Technik und sitzen uns gegenüber und atmen dieselbe Luft.
Ja, wir sind in Köln. Wir haben uns getroffen hier Freitagvormittag. Heute Nachmittag ist Frühjahrstagung vom Hausärzteverband. Und solche Gelegenheiten kann man dann klug nutzen. Gut, dass man den Rhein nicht hört, liegt daran, dass wir im Hotelzimmer sitzen. Ja, unser heutiges Gespräch, wir müssen mal gucken, wie wir da durchkommen. Und vor allem, wollen Sie eine Wette abgeben, wie lange das wird?
Bei dem Thema sind 2,5 Stunden überhaupt nichts. Also, aber wir müssen ein bisschen an die Hörer denken, müssen gucken, ob wir vielleicht 2 Episoden draus machen. Es ist ein großes Thema. Und das kann man nicht mal so in 20 Minuten abhandeln. Aber für die, die sich das ganze Gequatsche nicht geben wollen, es gibt ja auch ein Transkript.
Yeah, es gibt ein Transkript, das wird es dann in sich haben. Und wir gucken mal, wie wir durchkommen durch unser Thema. Und wenn wir feststellen, dass es länglich wird, dann machen wir, was Sie gesagt haben, dann teilen wir es in 2 Episoden. Und dann kann man sich das quasi stückweise anhören. Ja, worum geht's heute? Unser heutiges Gespräch dreht sich um den Rückzug der DGK, die Kardiologen, der DGIM, der Internisten und die DGPR aus der nationalen Versorgungsleitlinie chronische KHK. Und die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir seit August letzten Jahres die Version 7 haben, mit einigen Neuerungen. Und diese 3 Fachgesellschaften sind Ende März mit einer doch sehr heftigen Kritik aus der Herausgeberschaft dieser Leitlinie zurückgetreten, obwohl sie mitgearbeitet haben. Und die haben dazu eine Stellungnahme publiziert mit gleich 8 Kritikpunkten, die sie an dieser NVL haben. Und in einem Interview, das auf herzmedizin.de veröffentlicht wurde dazu, heißt es seitens der DGK, diese NVL könne potenziell die Patientensicherheit gefährden. Die Kardiologen bezeichnen den Rückzug als einmaligen Vorgang in ihrer Geschichte. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die sich damit selbst auf die Schulter klopfen. Und dann kam natürlich durchaus auch erwartbar seitens der DGAM eine Kritik an dieser Kritik. Also eine Replik auf die Replik, wie auch immer Sie wollen. Herr Scherer, jetzt zunächst mal zu diesem Vorwurf, diese NVL könne die Patientensicherheit gefährden. Warum wollen Sie und Ihre KollegInnen Millionen Menschen mit KHK auf dem Gewissen haben?
Das wollen wir natürlich nicht. Das, was wir wollen, ist das Gegenteil. Wir wollen eine sichere, evidenzbasierte Gesundheitsversorgung. Die DGAM hält es für effiziell, diese Empfehlungen auf robuster, klinisch relevanter Evidenz aufzubauen. Und zwar nicht auf selektiven Interpretationen und auf Expertenglauben.
Okay, dann haben Sie schon mal ein Frame vorweggenommen, der Teil unseres Gesprächs werden wird, nämlich Evidenz ist das eine, die Interpretation das andere und das nächste ist die Implementation in die Versorgung. So, das sind die 3 Dinge, sind auch für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nichts Neues, aber so viel kann man vorwegschicken, wer das Paper nicht gelesen hat, das hat es ziemlich in sich. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir unser Gespräch heute irgendwie in 2 Teile aufteilen, von dem wir mal gucken müssen, ob wir es in einer Episode lassen oder 2 draus machen. Im ersten haben wir gesagt, machen wir jetzt mal diese 8 Kritikpunkte, die gehen wir wirklich mal Schritt für Schritt durch und schauen uns an, was wird da kritisiert, mit welchen Begründungen wird es kritisiert und wie können wir mit diesen Begründungen umgehen, was halten Sie davon? Und im zweiten Teil haben wir dann überlegt, dass wir mal so über die große Metaphysik der Leitlinienerstellung plaudern wollen. Man könnte sogar so weit gehen, da haben wir wieder diesen Begriff der Zeitenwende, dass wir mal so über die Diskursfähigkeit, die wissenschaftliche, medizinisch-wissenschaftliche sprechen. Also wir hatten eben den Papst, jetzt weniger epistemologisch, eher Prinzipien der Dialektik. Wollen wir es machen?
Absolut.
Machen wir so. Ich habe Sie im Vorfeld richtig gequält. Das haben Sie mir, auch das kann man hier backstage mal verraten, jetzt in den letzten Stunden mehrfach vorgehalten. Es waren, glaube ich, allein 40 Megabyte an Papers, die wir umhergeschickt haben. Wichtigste Frage, Herr Scherer, wo machen wir die ganze Literatur hin?
In die Shownotes.
In die Shownotes. Ich würde vorab mal kurz die 8 Punkte einmal vorstellen und dann gehen wir sie irgendwie durch. Also Nummer 1 ist die Kritik, dass die Dyspnoe fehlt als Angina-Äquivalent. Dass man also rein auf die typischen AP-Symptome schaut. Der zweite Punkt ist die Kritik am Marburger Herzscore. Der wird als wenig aussagekräftig bezeichnet. Der dritte Punkt ist also als bekannt das Festhalten an der Festdosisstrategie statt einer, Zitat, evidenzbasierten international empfohlenen Zielwertstrategie bei der Lipidsenkung. Dann bleiben wir noch kurz bei den Lipiden. Vierter Kritikpunkt ist, dass Ezetimib und Bempeduinsäure hier nur als Ersatz für Statine statt als Kombinationspartner genannt werden. Nochmal, Punkt 5, Statine ist die, Zitat, Dichotomie der Statinindikation bei ab 75-Jährigen. Kritik 6, da geht es um die Entscheidungshilfen. Da gibt es ja etliche für Patienten. Hier eine Entscheidungshilfe, wo gesagt wird, bei invasiver Koronarangiographie, die sei weder evidenzbasiert noch praxisnah. Kritikpunkt 7 ist die Infragestellung der Bedeutung der Myokardrevaskularisation bei der Prognoseverbesserung einer KHK. Und last but not least wird der NVL eine, Zitat, unkritische und willkürliche Interpretation der Evidenz bei der Auswahl der Modalität zur Myokardrevaskularisation vorgeworfen. Da geht es letztlich um die Bypass-OP. Was halten Sie davon, wenn wir es von hinten machen?
Das können wir gerne so machen, Herr Nössler. Was Sie meinen, ist, dass wir mit Punkt 8 anfangen und dann langsam nach vorne arbeiten. Ja. Das ist sinnvoll, weil gerade die Punkte 1 bis 4 stärker in die hausärztliche Praxis eingreifen. Okay. Also fangen wir mit 8 an, arbeiten uns systematisch nach vorne vor.
Alles klar. Also wir kommen von der krassestmöglichen Intervention und landen am Ende tatsächlich bei der Verdachtsdiagnose. Okay, gut. Also gehen wir doch mal auf Punkt 8 ein. Tatsächlich hier, Zitat, willkürliche Interpretation der Evidenz für die Indikationsstellung der Art der Revaskularisation, also PCI oder Bypass-OP. Und da kommen die Autoren dieses DGK-Papiers, das in die Kardiologie veröffentlicht wurde, zu der Einschätzung, dass für diese Empfehlung in der NVL vor allem Studien bewertet worden sein sollen, die aus deren Sicht Besonderheiten ausweisen. Vielleicht Lesetipp für alle in der NVL, das ist Seite 119 fortfolgend, sieht man schon eine gewisse Bevorzugung der Bypass-OP, ne? Also insbesondere bei Dreigefäßerkrankungen. Und die Kritik der Kardiologen ist, dass es ältere Studien sind. Insbesondere wird angeführt die Syntax-Studie, die kennt viele. Da sind verhältnismäßig jüngere Patienten drin, die niedrige OP-Risiken haben. Dann wird gesagt, naja, in diesen Arbeiten gab es eine besondere Probandenselektion. Also die Kardiologen sagen zum Beispiel, dass da im Schnitt nur 1,7 Patienten pro teilnehmenden Zentrum pro Jahr Patienten rein randomisiert hätten. Das spricht nach einer Selektion, einer Verzerrung oder einem Risiko. Und der dritte Kritikpunkt ist, dass die Arbeiten, die für die NVL benutzt wurden, als Evidenzquelle vor allem ältere Arbeiten sind, also teilweise mit Eingriffen von vor 20 Jahren. So. Und dann sagen die Kardiologen, naja, Moment mal, die Methoden haben sich seither geändert, die Stents, die Truculoating-Stents, die haben sich weiterentwickelt und so weiter und so fort. Und das sei alles nicht in der NVL abgebildet. So weit, so einfach. Dann vielleicht noch der Hinweis, dass die Kardiologen sagen, ja, die Arbeiten, die die NVL-Autoren daran gezogen haben, die zeigen gar keinen Unterschied bei der Mortalität. Das heißt, wo ist eure Rationale, wo ist euer Beleg? Und in der Tat zitiert die NVL selbst die Studie, das ist SOS, da kommt man auf einen Mortalitätsvorteil 6,8 Prozent in dem Studienzeitraum versus 10,9 bei PCI. Und dann schreiben die NVL-Autoren, dass in der von ihnen, Zitat, relevanten Syntaxstudie es unter anderem beim Endpunkt Tod und Gesamtmortalität keinen Unterschied gab, also zumindest nicht signifikant. Und dann fokussieren die NVL-Autoren auf MACE als Grundlage, warum man das hier oder da bevorzugen soll.
Sagen Sie nochmal MACE für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, Major Events, ne?
Major Adverse Cerebral Cardiovascular Events.
Dankeschön. Also Stroke, Infarkt und so weiter. Das allein war jetzt schon mal im Vortrag verdammt komplex.
Ich weiß, frag mich, wer das jetzt verstanden hat.
Die Leitlinienautoren werden das verstanden haben. Machen wir es nochmal kurz. Also es gibt relativ einfach in der NVL in sehr vielen Bereichen eine starke Empfehlung pro Bypass-OP. Und die Kardiologen sagen, nee, wir wollen eigentlich mehr PCI machen. Da stimmen wir nicht zu. Haben Sie jetzt bei all dieser Kritik noch einen Überblick,
Herr Scherer? Ich gebe mir Mühe, Herr Nessler. Ich gebe mir Mühe. Aber im Ernst, ich würde tatsächlich sagen, in aller Bescheidenheit, ich habe den Überblick. Und zwar nicht trotz, sondern wegen der Komplexität.
Oh.
Also diese ganzen Details, die zeigen doch gerade, wie wichtig es ist, dass man da differenziert hinschaut. Wenn man sich alle relevanten Endpunkte anschaut, Sie haben MACE angesprochen, dann muss man da die Endpunkte in ihrer Gesamtheit betrachten und nicht nur die Mortalität isolieren. Dann ergibt sich ein vollständigeres Bild. Und genau das macht die NVL. Also sie bewertet die Studien differenziert, sie benennt die Limitationen, sie priorisiert dann gleichzeitig die Patientensicherheit und hat aber auch noch die Kontinuität und die Machbarkeit der Versorgung im Blick. Das ist das, was die NVL macht. Und der Überblick lässt sich dann auch wieder herstellen, wenn man die ebenfalls in der NVL berücksichtigte IPD-Meta-Analyse von Head sich genauer anguckt. Sie zeigt eben genau die Vorteile der Bypass-OP gegenüber der PCI im Hinblick auf die 5-Jahres-Mortalität. Und man kann eigentlich sagen, dass diese Studie den aktuell umfassendsten Vergleich von PCI und Bypass-OP auf Basis individueller Patientendaten darstellt.
Mhm. Kommen wir nochmal zu der Kritik, die die Kardiologen anführen. Die sagen, stopp, Leute, alles gut mit den Arbeiten, die ihr da bewertet habt, aber auch diese Arbeiten, Sie haben HET zum Beispiel angeführt, die berücksichtigen teilweise Interventionen, die lange zurückliegen. Und in der Zeit habe sich viel geändert, insbesondere auch was komplexe Anatomie angeht. Da hätte es eine auch prozedurale Weiterentwicklung gegeben. Kann es nicht schon sein, jetzt nur mal ein Verdacht, dass so eine NVL vielleicht mit Publikationsdatum auch schon outdated ist an manchen Stellen?
Das kann immer mal sein, aber deshalb werden die eigentlich alle paar Jahre dann auch abgedatet. Und ich habe es jetzt in den vielen Jahren, die ich Leitlinienarbeit betreibe, eigentlich noch nicht gesehen, dass die Wissenschaft dann so rasch vorangeschritten ist, dass dann die Empfehlungen völlig outdated waren.
Okay. Ist es dann vielleicht hier in diesem konkreten Fall, der nun doch wirklich komplex ist, kann es nicht auch einfach eine Frage der Interpretation sein, dass man im Prinzip dieselben Daten sich anschaut und mit denselben Ergebnissen versucht, zu einer Erkenntnis zu gelangen und je nach Setup, woher man kommt, je nach Weltbild, dann einfach zu unterschiedlichen Interpretationen der Ergebnisse
gelangen? Da haben Sie völlig recht, das ist immer so, das ist bei allen Leitlinien so. Aber mit diesen Allgemeinplätzen können wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht abspeisen. Weil das.
Oh, Herr Scherer.
Das ist, da haben Sie völlig recht, das ist so, aber wir müssen da vielleicht noch mal ein bisschen reingehen. Ja, die DGK weist in ihrer Stellungnahme zu Recht darauf hin, dass die bewerteten Studien wie Syntax oder SOS Einschränkungen aufweisen. Mhm. Das ist so. Mhm. Ein paar haben Sie schon genannt, in Bezug auf das Patientenalter, die geringe Rekrutierungsrate pro Zentrum, die Drug-Eluting-Stance-Generation haben Sie angesprochen. Und vielleicht leuchten wir da auch noch einmal ganz kurz rein. Ein typisch allgemeinmedizinisches Thema, sich irgendwie mit den Beschichtungen von Stance zu befassen, in aller Kürze.
Aber auch Gut, also ja, logisch, das ne, ist jetzt nicht das Erste, was Sie in der Praxis machen. Aber dass sich da was getan hat, das...
Da hat sich absolut was getan. Also erstmal DES steht für Drug Eluting Stents. Das sind Stents, die Medikamente freisetzen, um eben das Risiko der Reststenose zu senken.
Genau, früher hat man BMS eingesetzt, die Bare Metal Stents.
Richtig, so und... Die früheren Generationen, die hatten Sirolimus und Paclitaxel als Beschichtungen und die neueren Generationen haben verbesserte Beschichtungen, zum Beispiel Everolimus und bikompatible Materialien, die haben ein besseres Sicherheitsprofil. Ja, das ist so. Also da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Dennoch, dadurch werden ja die Studien nicht obsolet und die Aussagekraft der Syntaxdaten zur Subgruppe mit komplexer Koronaranatomie wurde ja durch das 10-Jahres-Follow-up nochmal gestützt.
Ja.
Und in der IPD-Meta-Analyse von Head war eben die CRBG der PCI bei komplexer Mehrfachgefäßerkrankung auch in Bezug auf die Gesamtmortalität überlegen.
CRPG für alle Laienzuhörer ist Bypass okay.
Ja. So, und dann gibt es jetzt die modernen Techniken. FFR zum Beispiel.
Proximale Flussreserve.
Genau, das ist die Messung des Druckabfalls über einer Koronarstenose zur funktionellen Beurteilung. Dann gibt es noch IVUS. Das ist Intravascular Ultrasound, also intravaskulärer Ultraschall zur Darstellung der Gefäßinnenwand. Und ja, das sind natürlich fancy Methoden, die in der breiten Anwendung damals noch nicht etabliert waren. Das ist so. Aber nehmen Sie zum Beispiel Ischemia mit moderner PCI. Auch die zeigt keine Überlegenheit invasiver Strategien. Und die zentrale Frage ist ja nicht, welche Technik ist aktueller, sondern welche Patientengruppe profitiert tatsächlich.
Und lebt länger. Wovon?
Richtig. Und genau an der Stelle ist dann die NVL wiederum präzise. Mhm. Denn sie bevorzugt dann die Bypass-OP nicht nur bei hohem anatomischem Risiko, sondern sie dokumentiert das auch transparent. Mhm. Und es geht hier nicht um eine pauschale Empfehlung, sondern wirklich um eine risikoadaptierte, evidenzgestützte Differenzierung.
Kann man an der Stelle mal so eine Zwischenmeta-Fazit-Ebene einziehen? Kann es also sein, wenn wir jetzt diesen konkreten Streitpunkt, es ist ja hier auch ein Ansichtenstreit, könnte man fast schon sagen, PCI versus Bypass-OP, dass im Prinzip beide bei der Bewertung ihrer jeweils eigenen Evidenz nicht Unrecht haben, aber es einfach zwei Blickwinkel sind, die hier vielleicht kollidieren?
Ja, es ist die Kollision von zwei oder sogar mehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Und je komplexer die Evidenz wird, desto größer ist einfach die Gefahr, dass man sich selektiv bedient. Mhm. Und dafür gibt es eben leitende Prozesse.
Gar nicht mal absichtlich, sondern einfach je nach Denkwelt, aus der man kommt.
Aus bestem Wissen und Glauben. Wissen, ja. Und das Einzige, was da hilft, ist methodische Transparenz. Und das ist eben das, was Leitlinien mit ihren schmerzhaften, oft als Pain empfundenen Methodenreports leisten.
Nicht nur bei der Genese, sondern auch beim Lesen.
Auch beim Lesen, sodass der Anwender, die Anwenderin, wenn sie denn dann auch wirklich Zeit hat, sich überlegen kann, welche Patientengruppen wurden hier eigentlich untersucht, welche Endpunkte wurden untersucht. Und welche Bias-Risiken bestehen. Und das ist genau das Problem an dieser ganzen Diskussion, dass all diese Dinge ständig durcheinander gehen. Mhm. Jeder legt sich dann die Evidenz so zurecht, wie er mag. Der eine pickt sich den Endpunkt, der andere pickt sich den Endpunkt. Der eine nimmt das Setting, der andere nimmt das Setting. Mhm. Und die Patientengruppen und Populationen gehen dann auch durcheinander.
Ja.
Und das ist eben das, was in einer systematischen Leitlinienerstellung nicht ausgemerzt werden soll, aber transparent gemacht werden soll.
Also die Gefahr ist immer, wenn ich es versuche mit meinen Worten nicht zu paraphrasieren, die Gefahr ist immer, dass eine berechtigte und auch korrekte selektive Sichtweise fälschlich zum Holistischen erklärt wird.
Korrekt.
Korrekt. Wow, dass ich mal einfach nur so ein Korrekt von Scherer, das ist ein Novum.
Ja, Sie haben das, aber das habe ich immer gesagt, dass Sie im Paraphrasieren super sind.
Wenigstens eine Kompetenz.
Aber jetzt ist ganz im Ernst, die NVL tut genau das. Sie bewertet die Evidenz systematisch, sie benennt die Schwächen offen und folgt der Grade-Logik. Und dabei geht es eben nicht darum, die eine Wahrheit zu verkünden.
Sondern verschiedene.
Genau.
Und wo es diese verschiedenen Wahrheiten gibt, da kommen wir beim LDL-Thema nochmal zu, weil da sind ja zwei sich widersprechende Wahrheiten drin. Aber da kommen wir später zu. Okay. Wollen wir noch ein bisschen am Bypass rumfuhrwerken?
Jawohl.
Es gibt tatsächlich also drei Kritikpunkte zu diesem Streit PCI versus Bypass-OP. Wir hatten jetzt Kritikpunkt 8 und jetzt ziehen wir mal Kritikpunkt 6 vor. Das ist nämlich die Entscheidungshilfe. Alle, die die NVL anwenden, kennen diese Patientenaufklärungsbögen, die da hinten dran sind. Das allein sind schon sehr viele. Und da wirft die DGK vor, also vielleicht nochmal kurz Seite 112 in der NVL, das ist die Empfehlung 8.2 Bertha. Und da empfiehlt die NVL, PatientInnen sollen darüber aufgeklärt werden, dass eine Bypass-OP abhängig von der Schwere der Erkrankung einen möglichen Überlebensvorteil bietet. Die Schwere der Erkrankung kann allerdings ohne Bildgebung nicht adäquat bewertet werden, sodass ein möglicher Überlebensvorteil der Bypass-OP gegebenenfalls therapeutisch nicht genutzt werden kann. Heißt relativ einfach, wenn ich im Vorfeld einwillige, ermögliche ich den Leuten in dem Moment, wo ich auf dem Katheterplatz liege, dass sie direkt vor Ort nach meiner Aufklärung handeln können und sagen, wir wechseln vom Katheter zur OP. So. Und die Kardiologen kritisieren, dass die Menschen in dem Moment eigentlich verunsichert werden, vor allem vor dem Hintergrund, dass in, Zitat DGK, 95% der Fälle die OP am Ende gar nicht notwendig sein müsste oder wird. Und da die Kritik finde ich beim Lesen gar nicht unberechtigt. Schießt die NVL da nicht ein bisschen übers Ziel hinaus? Also ich stelle mir vor, ich sitze bei Ihnen in der Ambulanz und Sie sagen, unterschreiben Sie mir mal für die OP.
Das klingt auf den ersten Blick wirklich erstmal etwas widersprüchlich. Die Aussage der NVL ist, es könnte Patientinnen geben, die etwa wegen einer komplexen Dreigefäßerkrankung signifikant von einem Bypass profitieren würden. Aber ohne eine Bildgebung, also in der Regel die Koronarangiographie, lässt sich dieser Nutzen nicht sicher feststellen.
Ja.
So. Was die NVL hier macht, ist eigentlich Aufklärung im besten Sinne. Mhm. Sie warnt nicht nur vor der Prozedur, sondern ermöglicht eine Entscheidung, eine partizipative Entscheidung. Mhm. So. Und es stimmt, klar. Also in der hausärztlichen Praxis betrifft das nur einen Bruchteil der Fälle. Mhm. Aber eben dieser Bruchteil könnte entscheidend sein. Ich verstehe, dass die DGK das als verunsichernd empfindet. Aber wenn wir den Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe begegnen, und das ist ja schon längst das neue Paradigma, dann gehört es mit dazu, auch mit dieser Unsicherheit oder mit dieser Ungewissheit umzugehen und das dann auch einfach offen zu kommunizieren. Mhm. So verstehe ich diese NVL-Empfehlung.
Also ja, verstanden. Aufklärung im besten Sinne, ja, und mit bestem Gewissen. Und eben auch vor der krassest denkbaren Intervention bereits zu erklären, um partizipative Entscheidungsfindung zu machen. Gleichwohl, das, was die DGK schreibt, kann man ja auch nicht so platt von der Hand weisen. Wäre es nicht eine Option, also wenn ich jetzt mal überlege, eine PCI, die wird ja im Wachzustand gemacht. Also ganz selten müssen die Leute schläfrig sein. Wäre es nicht auch möglich dann im Zweifel, wenn ich bei einer Koronarangiographie am Katheterplatz sehe, oh hier, da sind aber locker mal 3 GE, dass ich dann auf dem Platz die Aufklärung mache? Oder halten Sie das für eigentlich falsch?
Das ist ganz schwer, weil man diese Fälle nicht gut antizipieren kann. Also mir fällt es jetzt schwer, mir einen Fall hier aufzumalen und praktisch als Hologramm in den Raum zu stellen, an dem ich das diskutieren könnte. Also oft ist es dann in der Praxis doch so, dass man aufgrund der Klinik und auch des ärztlichen Gespürs, der Erfahrung, die man dann irgendwann auch hat, die davon profitieren, relativ gut auch selektieren kann. Aber
man drauf eingehen kann, ja.
Genau. Aber das, was die NVL hier fordert, das ist doch eigentlich das, was der Standard in der Routine sein sollte. Also bevor du einen Test machst.
Über die Konsequenzen.
Erwäge die möglichen Konsequenzen in Abhängigkeit vom Testergebnis. Ja, die NVL geht hier natürlich von der durch Evidenz unterfütterten Annahme aus, dass bestimmte Patientengruppen, also im Wesentlichen die, die entweder eine komplexe KHK haben, eine Hauptschwammstenose oder eine Herzinsuffizienz, also die, die wirklich schwerer dran sind, dass die einfach besser von einer Intervention profitieren können.
Ja.
Ja. Und es finden sich halt keine überzeugenden Hinweise, dass es solche Vorteile für die PCI gibt. Punkt erstmal.
Okay, also an der Stelle ein duales Zwischenfazit, wenn ich Sie richtig verstehe. Bei der ersten Evidenzkritik haben Sie gesagt, naja, beide Sichtweisen sind nicht falsch. Es ist eine Blickwinkel-Asymmetrie. Und bei dieser Kritik hier sagen Sie, gehen Sie eigentlich gar nicht mit, was die Kardiologen sagen.
Würde ich, ja.
Okay, gut. Machen wir den dritten Punkt zur Bypass-OP. Mhm. Das ist die Kritik Nummer 7. Da geht es um die Bedeutung der Myokardrevaskularisation für die Prognoseverbesserung. Und da wirft die DGK den NVL-Autoren oder letztlich auch dem NVL-Konsensusprozess, so muss man es ja sagen, vor, dass die Evidenz zur Prognoseverbesserung durch eine PCI nur, Zitat, lückenhaft berücksichtigt worden sei. Und die DGK attestiert der Empfehlung eine, Zitat, alleinige Fokussierung auf eine Bypass-OP. Das haben wir jetzt schon gelernt, dass es ein Bypass-OP-Bias gibt in der NVL. Und vielleicht zunächst mal, Herr Scherer, würden Sie mir bei dieser Interpretation zustimmen, dass die NVL-KHK, wenn man ihr so folgt, gerade im interventionellen Teil, dass es schon ein Ziel dieser NVL ist, die relativ hohe PCI-Rate in Deutschland reduzieren zu wollen?
Ja, das kann man schon so sehen, aber nicht im Sinne eines pauschalen gegen die PCI, sondern im Sinne einer evidenzgeleiteten Rationalisierung. Mhm. Also die NVL will nicht verhindern, sondern sie will präzisieren, wann eine PCI tatsächlich einen prognostischen Nutzen bietet. Und hier genau ist die Ischämie-Studie eben auch relevant, die gezeigt hat, dass bei stabiler KHK die invasive Strategie keinen Überlebensvorteil bietet.
Ischämie. Sie hatten die Ischämie schon mal angesprochen, jetzt kommt sie noch mal. Es gibt dazu noch die Nachfolgestudie, die Extent, Ischämie Extent. Und die DGK kritisiert, dass die NVL die Ischämie nicht hinreichend berücksichtigt hätte. Und tatsächlich aber, wenn man reinguckt, die beiden Arbeiten sind 21, 22 veröffentlicht worden. Die Evidenzrecherche war 23, also Ende 23. Und die NVL-Autoren haben sie berücksichtigt. Man kann da drin suchen, man findet Literatur. Es gibt zwei Kapitel, Symptomatik und eben Lebensqualität, da findet man das drin. Und da kritisiert die NVL aber das Problem Verblindung. PCI versus OP, mal Hand aufs Herz, Herr Scherer, wie soll ich sowas verblinden? Das geht nicht mal, wenn Sie den Operateuren die Augen zuhalten.
Das wäre ein Fall für die Ethikkommission.
Definitiv. Aber ganz ehrlich, dann ist doch der Hinweis der NVL-Autoren, dass die Studie nicht verblindet ist, ist doch wohlfeil.
Also klar, also der Vergleich PCI-Bypass oder konservative Therapie lässt sich nicht verblinden, jedenfalls nicht vollständig.
Ja.
Und genau deshalb ist bei solchen Studien der Fokus auf harte Endpunkte wie Mortalität oder Myokardinfarkt umso wichtiger, weil diese weniger anfällig sind für subjektive Verzerrungen. Ja. Aber das haben wir ja immer wieder. Also wenn wir, the absence of evidence is not
the presence
of absence.
Ja.
Or the evidence of absence.
Ja.
Also das Problem haben wir immer wieder. Und nur weil was nicht geht, kann man daraus keinen Beleg zimmern. Und es, auch wenn die Verblindung schwierig ist, sie fehlt dann am Ende des Tages. Also die Ischämie-Studie und die Ischämie-Extent, die waren methodisch solide. Sie hatten ein robustes Design. Sie hatten ein zentrales Endpunkt Committee, das ist auch immer wieder mal Thema in unseren Evidenz-Updates gewesen. Aber die Ischemia-Daten, die gehören aktuell zu den besten, die wir eben für diese klinische Frage haben. Und sie zeigen, dass bei stabiler KHK die invasive Strategie keinen Überlebensvorteil bietet. Und dass die NVL diese Studien aufgenommen hat und eben auch mit dem Hinweis auf die nicht gegebene Verblindung, das zeigt, dass sie eben nicht ignoriert wurde, sondern reflektiert wurde. Und da muss man sich das eben methodenkritisch angucken. Das haben sie gemacht.
Ja, okay, methodenkritisch. Vielleicht an der Stelle mal noch einen Einschub. Ich versuche mal dran zu denken, bei uns unseren Hörerinnen und Hörern immer noch die Lesetipps für die NVL mitzugeben, die Seitenzahlen. Wir sind hier im Moment beim Bereich Therapie zur Symptomatik, Lebensqualität, Seite 117. Und jetzt kommen wir auf das große Thema Endpunkte zu sprechen, wo am Ende sich offensichtlich hier die Geister scheiden, wenn ich sie richtig verstehe. Die Kardiologen kritisieren, dass es beim Therapieziel Prognose nicht hinreichend berücksichtigt wurde. Da sind wir jetzt in der NVL auf Seite 114. Und da kommt die Ischemia-Studie vor, Herr Scherer. Sie haben es gerade gesagt. Und die NVL-Autoren kritisieren dort aber, dass die Arbeit eben anders als die Kardiologen es sehen, eben gerade keinen prognostischen Vorteil, Sie haben es gerade gesagt, gegenüber Usual Care, medikamentösen Spätintervention gezeigt hätte. Und jetzt kommt nämlich, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das gibt nämlich eine Post-Hoc-Auswertung, heißt es in der NVL, also quasi nach Studienabschluss aus der Ischemia, die andeutet, dass es weniger Myokardinfarkte eben vielleicht doch diesen prognostischen Vorteil haben könnte, schreiben die NVL-Autoren, soweit eigentlich auf Kardiologenlinie. Und dann heißt es in der NVL weiter, die Leitliniengruppe hält es für plausibel anzunehmen, dass in diesen Ausnahmefällen die invasive Diagnostik mit anschließender PCI eine alternative Option ist und spricht eine, jetzt kommt es, offene Empfehlung aus. Das müssen Sie mir gleich mal erklären, was das heißt. Und dann geht es weiter. Es wird dann dort eine Publikation von ACC, AHA herangeführt. Und jetzt kommt wiederum die DGK und die argumentiert aber mit sekundären Endpunkten. Und das ist eben die 5-Jahres-Myokardinfarktrate und die kardiovaskuläre, also Mortalität, nicht Gesamtsterblichkeit. Das sind jetzt ein paar Dinge, wo man wirklich bekloppt wird beim Lesen.
Und sogar auch beim Zuhören, Herr
Nössle. Entschuldigung, es ist mir also nicht gelungen, das zu vereinbaren. Versuchen Sie diese, also man hat eigentlich das Gefühl, eigentlich meinen die beiden dasselbe. Und selbst die NVL spricht eine offene Empfehlung dafür aus. Das heißt, sowohl die Kardiologen für sich als auch die NVL-Gruppe in toto kommt eigentlich zu einer ähnlichen Bewertung, wenn ich das richtig verstehe. Aber dann eben doch nicht.
Also.
Prognostische Verbesserung. 5-Jahres-Myokardinfarktraten, kardiovaskuläre Sterblichkeit.
Also, ja, Nössler, das ist eben der Punkt, an dem es nicht mehr so ganz schwarz und weiß ist. Und ich finde es gut, dass die NVL das nicht verschweigt, sondern offen benennt. Es gibt Hinweise aus Post-Hoc-Analysen, etwa auf eine mögliche Reduktion von Myokardinfarkten oder kardiovaskuläre Mortalität nach 5 Jahren in den Subgruppen der Ischemia-Studie. Mhm. Aber, und das ist hier jetzt entscheidend, wir reden hier über sekundäre Endpunkte und nachträgliche Analysen, die dann eben keine Grundlage für starke Empfehlungen.
Weil die Studie vielleicht darauf gar nicht gepowert ist.
Genau. Okay. So. Und deshalb macht die NVL jetzt daraus keine feste Vorgabe, sondern eine offene Empfehlung. Gerade für Ausnahmefälle, bei denen die individuelle Risikokonstellation eine frühere Intervention eben rechtfertigen könnte. Mhm. Also sie sagt nicht immer PCI, sie sagt aber auch nicht nie PCI. So. Okay. Und dass die Fachgesellschaften sich dann hier an den Details reiben, das zeigt doch eher, dass wir eben, und jetzt, Herr Nössler, müssten Sie doch Spaß haben, dass wir hier einen wissenschaftlichen Diskurs führen.
Juhu!
Das lieben sie doch so.
Ja.
Und dass wir eben keine Dogmen aufstellen. Und am Ende ist doch das Entscheidende, diese Offenheit hilft den Ärztinnen und Ärzten in der Praxis, weil sie nicht übersteuert werden, sondern weil sie informiert entscheiden können, zusammen mit den Patientinnen.
Okay, gut. Das habe ich verstanden. Das heißt, eigentlich sind beide Seiten, wobei allein beide Seiten schon ein schwieriger Begriff ist, weil die Kardiologen ja an der NVL mitgearbeitet haben, kommt zu ähnlichen Befunden, aber die Tragweite der Befunde wird unterschiedlich eingeschätzt.
Und es werden die Akzente unterschiedlich gesetzt. Sie finden in dem Text, publiziert in der Kardiologie und in der Stellungnahme, über die wir hier reden, finden Sie keine Erwähnung folgenden Sachverhalts. Die Ischämie extent, die zeigt zwar eine signifikante Reduktion der kardiovaskulären Mortalität, aber ebenso eine signifikante Erhöhung der nicht-kardiovaskulären Mortalität und keinen Unterschied bei der Gesamtmortalität.
Durch meinetwegen Iatrogene oder was auch immer.
Zum Beispiel. Also das wird da eben nicht erwähnt. Und deshalb kommt es dann auch immer wieder mal zu unterschiedlichen Akzentsetzungen. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwas verschwiegen wird, aber das muss man eben mit in die Gesamtbetrachtung.
Wir sind alle in unseren eigenen Selektionen gefangen.
So ist es.
Okay, gut. Und da haben wir es nochmal. Sie haben es eben schon gesagt, das soll eben dann dieses global-galaktische, methodische Vorgehen versuchen zu heilen.
So ist es.
Ja, okay. Vielleicht noch kurz, was mich interessiert, dieses offene Empfehlung, wenn man es jetzt mal analog zu den Grades sich anschaut, da gibt es ja auch mal dieses soll nicht, kann. Wie würde man eine offene Empfehlung formulieren? Ist das wie so eine Kann-Empfehlung? So nach dem Motto, du kannst das erwägen, aber du musst es mit deinem Patienten selbst ausmachen.
Also erstmal soll nicht, gibt's nicht.
Ja gut, das wäre dann quasi, lass die Finger von dem, weil er wies, ist es doof.
Also ja. Soll, sollte, kann.
Ja, soll, sollte, kann.
Und die Stärke der Empfehlungen, die reflektiert sich meistens in Umsetzungsraten. Also man geht bei einer Soll-Empfehlung von 85% Umsetzung aus. Im Einzelfall ist es immer ein Kann, nie ein Muss. Und Muss gibt es nicht in der Leitliniensprache.
Muss aber wäre auch übergriffig.
Wäre übergriffig, gibt es nicht. Ja. Darf auch nicht sein. Das ist eine Entscheidung im partizipativen Gespräch.
Der Patient muss jetzt operiert werden.
Genau. Ja. Aber ja, im Grunde genommen ist es eine Abwägung. Es ist kein Nie, es ist kein Immer. Es ist irgendwo dazwischen. Mhm. Und muss auf den Patienten passen, der vor mir sitzt. Wir sind da irgendwo wahrscheinlich im Kann-Bereich.
Okay. Also allein die drei Punkte oder sagen wir mal mindestens die zwei Punkte, die wir bislang gesprochen haben. Das, was wir jetzt gerade hatten, wie bewerten wir Ischämie eigentlich hinsichtlich Prognoseverbesserung? Und dieser große Streit, wann operieren, wann Katheterplatz, allein das bietet ja noch Stoff für 1000 andere Episoden, oder?
Absolut.
Okay, gut. Und vielleicht kommen wir ja irgendwann mal auch an den Punkt, dass man hier mal so gebietsübergreifend dialektisch werden kann. Wollen wir zum nächsten Block kommen?
Wollen Sie eine Talkshow aus dem Podcast machen?
Ja, einen gebietsübergreifenden, so einen heißen Stuhl, wo zwei Gebiete mit guter Wissenschaft und guten wissenschaftlich begründbaren Argumenten streiten, um die beste Versorgung.
Also heißer Stuhl ist immer pathologisch. Das sollte nie über 37 Grad sein.
Ja, okay, wir können ja einen Fan daneben stellen. Also den Fan. Wir gehen zum nächsten Block. Gut. Herr Scherer, bevor wir ganz albern werden und noch mehr Witze rausholen, gehen wir zum nächsten Thema. Es sind auch wieder gleich drei Kritikpunkte. Ziffer 3, 4 und 5. Und da geht es um, alle ahnen es, die Lipidtherapie.
Ach ja.
Ach ja. So, und
willkommen im Reich der Statinologie.
Statinologie, genau. Plakologie, Atherosklerosologie. Da fällt uns noch einiges ein in den nächsten Minuten. Es gibt also drei Dinge, die hängen irgendwie miteinander zusammen. Nehmen wir mal die, Zitat, Dichotomie der Statinindikation bei 75-Jährigen. Da steht wirklich bei 75-Jährigen. Da bin ich mir schon gar nicht sicher, ob das richtig ist, weil wenn über, müsste es ja bei ab 75-Jährigen heißen. Man macht ja keine Empfehlung für exakt ein Lebensjahr. Aber das nur so nebenbei. Als Sprachkritik, jedenfalls kritisiert die DGK das. Ich muss ganz ehrlich vielleicht mal da, Martin Scherer, helfen Sie mir erstmal. Ich habe mich verdammt schwer getan, diese Dichotomie in der NVL überhaupt zu finden.
Ja.
Da gibt's, ich zitiere mal die Empfehlung 7-8. Allen PatientInnen mit KHK soll unabhängig vom Ausgangswert der Blutfettwerte zur Reduktion der Morbidität und der Sterblichkeit dauerhaft ein Statin als Mittel der ersten Wahl empfohlen werden. da steht nicht alle außer im 75. Lebensjahr.
Also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eine differenzierte Empfehlung in ein Schwarz-Weiß-Bild gepresst wird.
Okay.
In der Sekundärliteratur, über die wir hier die ganze Zeit sprechen.
Ja.
Also die NVL sagt eben nicht, dass Menschen ab 75 kein Statin mehr bekommen sollen, sondern sie sagt, schaut bitte genau hin.
Ja.
Und nicht jede 75-Jährige hat denselben Nutzen.
Ja, okay, gut. Also ich meine, das kann ja jeder, der Lust hat, mal machen. Man nimmt dieses riesen PDF und sucht einfach mal nach 7,5. 7,4 und 7,6. Man findet nichts, wo das so explizit steht auf diese Jahreszahl. Man findet einen Haufen Fundstellen, das sind immer Prozentwerte und so weiter und so fort. Gucken wir uns die Kritik trotzdem mal an. Und zwar geht es da, die meisten ahnen wahrscheinlich, worauf es hinausläuft, aber die DGK-Autoren verweisen in ihrer Kritik auf Meta-Analysen von RCTs und auf Registerstudien. Und nehmen das als quasi Grundlage, dass sie sagen, dass die Effekte einer LDL-Senkung klar bewiesen seien. Soweit so bekannt. Die meisten Zuhörerinnen werden die Arbeiten kennen. Da ist diese große Lancet-Publikation von den CTT. Das sind diese, wie heißen sie?
Das sind die Cholesterol Treatment Trialist Collaboration.
Industrienahe Forschergruppe.
Mhm.
Dann heißt es tatsächlich zu den Statinen, nochmal kurz NVL, Seite 89, Zitat, dabei PatientInnen höheren Alters, das Ausgangsrisiko für kardiovaskuläre Ereignisse besonders hoch ist, sind laut Leitliniengruppe entsprechend hohe absolute Risikoreduktionen zu erwarten. Also eigentlich stimmen sie ja genau dem zu. Geht noch weiter mit dem Zitat. Allerdings ist im Einzelfall abzuwägen, das haben Sie gerade gesagt, wie weit die Prognose durch die Progression der Krankheit bestimmt ist. Das kann ich nur individuell ausmachen. Je stärker bei einem Patienten, nochmal Zitat, nicht kardiovaskuläre Krankheiten im Vordergrund stehen, desto geringer ist der für ihn zu erwartende Vorteil. Also wahrscheinlich hier Diabetes zum Beispiel. So, und jetzt gucken wir mal, GBA-Beschluss haben wir lange drüber beschlossen.
Geredet.
GBA-Beschluss zur Arzneimittelrichtlinie, Lipidtherapie, Absenkung auf 10%. Und damals hat der GBA sich auch gegen eine Altersbegrenzung, Herr Scherer, ausgesprochen.
Ja.
Die DGAM hätte sie damals gerne gehabt,
ja.
Mit bis einschließlich 74. Und Sie erinnern sich, wir hatten es in der Episode besprochen, die USPSTF hat auch eine. Die sagen auch, bis 75 könnt ihr das machen. Und danach spricht die USPSTF von insufficient evidence für Menschen ab 76. Jetzt räumen Sie mal bitte dieses Feld auf.
Ich probier's. Also, die CTT-Meta-Analyse, also Cholesterol Treatment Trialist von 2019, hat einen signifikanten Nutzen auch bei Älteren gezeigt.
Mhm.
Aber sie schließt eben nicht aus, dass dieser Nutzen geringer ist, wenn Multimorbidität, Frailty oder eine begrenzte Lebenserwartung im Vordergrund stehen. Das ist eben dann die Realität, mit der man in der klinischen Praxis oft konfrontiert ist.
Mhm.
Und hier setzt genau die NVL an. Sie fordert Individualisierung, nicht Pauschalisierung.
Mhm.
Und dass jetzt der GBA keine Altersgrenze will, das ist gesundheitspolitisch absolut nachvollziehbar.
Ja, ja, klar.
Die USPSTF hingegen sagt, für Menschen über 75 ist die Evidenzlage dünn.
Die sagen aber nicht, du darfst sie nicht geben.
Richtig. Sie rät zur individuellen Abwägung. Mhm. Und das ist doch letztlich keine Dichotomie, sondern ein Aufruf zur klinischen Urteilskraft. Und die DGAM teilt diese Sicht. Statintherapie ja, aber eben nicht mit der Gießkanne, sondern im Gespräch mit der Patientin auf der Basis Lebenserwartung, Zielpräferenz, Gesamtzustand. Und das ist nicht evidenzfern, sondern es ist genau das, was GRADE, USPSTF, NVL empfehlen, Shared Decision Making bei unsicherer Evidenz.
Das heißt, wenn ich jetzt Ihre Replik auf die Replik richtig interpretiere, müsste man Sie eigentlich so verstehen, dass Sie der DGK hier vorwerfen, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen? Also eine Mücke zum Elefanten zu machen.
Ich werfe überhaupt nichts vor.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Sondern wir sind ja hier im Diskurs und oszillieren immer zwischen den zwei Polen, Bevölkerungsmedizin und individuelle Abwägung.
Mhm. Es hört sich trotzdem wie wie die das beschreiben, an dass diese doch sehr heftige Kritik an der vermeintlichen Dichotomie, die sie gar nicht teilen, sich so ein bisschen anfühlt, wie da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht.
Ich weiß nicht, ich bin da vorsichtig mit solchen Zuschreibungen, weil ich die Perspektive der Kardiologen verstehe. Die sehen schwere Fälle jeden Tag und denken dann, das muss man doch irgendwie vermeiden. Da muss man doch was machen.
Okay, vielleicht an der Stelle wichtiger Einschub. Auch so Zuschreibungen, ne? Warum, wer eine Kritik wie äußert, das ist ja noch kein ad personam Argument. Das kann ja auch ein rein qualitative Befundung sein.
Absolut, ja. Absolut.
Okay, ja. Also liebe Kardiologinnen, liebe Kardiologen, das geht hier alles nicht gegen die Kardiologie, sondern es ist pro Kardiologie, dieses Gespräch.
Ja.
Gut.
Aber es ist einfach schwierig, wenn man vom Katheterlabor aus Aussagen im Hinblick auf die Sekundär-, Tertiär- oder sogar die Primärprävention macht, über die wir hier ja heute
so nicht reden. Wir reden hier über vor allem Sekundärprävention und eventuell auch Tertiär.
Ja.
So. Okay. Wir bleiben noch kurz bei unserer liebgewordenen Lipidtherapie. Und bevor der heiße Scheiß Zielwertstrategie kommt, gehen wir zu den Kombis. Mhm. Waren Sie eigentlich beim Internistenkongress?
Leider habe ich es dieses Jahr nicht geschafft, aber die Dinger war gut vertreten. Leitlinien spielten eine Rolle. Ja. Es waren einige Präsidiumsmitglieder da.
Es gibt seit einigen Jahren, dass es da Hausärztliches trifft Internistisches gemacht wird. Wenn Sie da gewesen wären, hat es einen Vortrag gegeben zu Klug entscheiden in Wiesbaden. Und da gibt es ja auch eine LDL-Senkungsempfehlung, Klug entscheiden, die ist aktualisiert worden. Vielleicht können wir über die gleich nochmal sprechen. Und da geht es nämlich auch um Kombinationen. Und da sind die Internisten, also hier in dem Fall auch die kardiologischen Internisten, naturgemäß viel, viel weiter, als das die NVL gerne hätte. Und da sind wir nämlich jetzt bei Ezetimib und Bempedoinsäure. Und das ist die Kritik Nummer 4 der kardiologischen Autoren. Die kritisieren eben, dass diese beiden Substanzen, Ezetimib, Bempedoinsäure, eben in der NVL vor allem vorrangig als Ersatz, wenn Therapien nicht genügt, eingeordnet würden. Und die DGK wünschte sich stattdessen eigentlich, dass man sie als sinnvolle Kombinationspartner verstünde. Wenn wir nochmal kurz die NVL reingucken, wieder Lesehinweis, das ist jetzt Seite 96, Kapitel 733, da will die NVL-Gruppe, Zitat, aktuell keine Empfehlung aussprechen, relativ neue Substanz, nennt sie aber eine Option bei Statinintoleranz. So, bei Ezetimib ist ein bisschen älter, gibt es die NVL-Empfehlung 714 und da empfiehlt die NVL, jetzt wird es dann wirklich interessant, dass man Ezetimib sehr wohl im Rahmen einer Zielwertstrategie anbieten könne, wenn trotz maximal verträglicher Statindosis, der Zielwert von kleiner 55 Milligramm für DCL. Wie viel ist es im Osten?
Ach, bitte. Irgendwas mit Millimol.
1,4. Nicht erreicht werden kann. Soweit die Empfehlung, die wahrscheinlich die meisten kennen. So, und die DGK geht eben weiter. Das ist jetzt auch nicht neu und sagt, nein, eigentlich sind das sehr sinnvolle, Zitat, Kombinationspartner für Statine. Und dann wird auf diverse Arbeiten verwiesen. Da ist ein Systematic Review und Meta-Analyse mit dabei. Und da kommt halt raus, dass die Kombis das LDL-C stärker senken, als wenn ich nur Hochdosis Statin alleine mache. Das kennen wir alles. Und diese Meta-Analyse ist auch, die ist tatsächlich erst nach der NVL-Evidenzrecherche im letzten Jahr veröffentlicht worden. Und da schreiben die Autoren selbst, also die Autoren dieser Meta-Analyse, dass das ganz toll ist, was sie da gefunden haben. Aber jetzt kommt es, eigentlich genügen die zugrunde liegenden RCTs nicht. Man bräuchte größere, outcome-gepowerte RCTs, die längere Follow-ups hätten. Das heißt, die Autoren der Meta-Analyse selbst sagen schon, das ist höchstens hypothesengenerierend, Herr Scherer. Wie ist das jetzt? Sind die Kardiologen einfach zu früh enthusiastisch und innovativ? Und die DGAM-Leute, das sind halt die Traditionalisten?
Man könnte fast sagen, die einen sind schneller als die Evidenz, die anderen sind langsamer als der Markt.
Okay.
Aber im Ernst, der Unterschied liegt weniger in fortschrittlich versus traditionell, sondern eher in der Frage, der Verantwortung im Versorgungsalltag. Mhm. Die DGAM und mit ihr die NVL, die muss eben Empfehlungen machen, die robust und nachhaltig sind und breit umsetzbar. Für Ezetimibe-Pflicht aus Improve-It eine gewisse Studienlage vor, mit nachgewiesenem Nutzen als Add-on. Deshalb wird es auch in der NVL empfohlen. Allerdings nicht als Ersatz, sondern entweder bei Statintoleranz oder wenn man sich doch für eine Zielwertstrategie entscheidet. Für Bempedoinsäure, die Sie angesprochen haben, Herr Nüssler, ist die Lage anders. Die Clear Outcomes Studie, die war ein wichtiger Schritt. Und auch heute sehen wir, die Substanz zeigt Wirkung auf Sograt-Parameter und möglicherweise kardiovaskuläre Ereignisse. Aber Langzeitdaten und praxisrelevante Studien fehlen noch. Und zwar gerade bei multimorbiden älteren Patientinnen. Was also die NVL tut, ist eine vorsichtige Öffnung. Ja, zur Option bei Intoleranz, aber noch keine generelle Empfehlung. Das hat nichts mit Ablehnung von Innovation zu tun, um wieder zu Ihrer Anmoderation zu kommen. Mit dem Enthusiasmus. Das hat nichts mit Ablehnung von Innovation zu tun, sondern mit einem gewissen methodischen Sicherheitsabstand. Ja. Die DGK darf enthusiastischer sein. Wir müssen aber tragfähig beraten in der Allgemeinmedizin.
Das ist aber ein jetzt interessanter Aspekt. Wir greifen ein bisschen der Metaphysik vorweg, das ist aber gar nicht schlimm. Sie sagen, die DGK darf enthusiastischer sein. Vielleicht da nochmal nachgefragt, ist es vielleicht sogar komplett gewünscht und hochlegitim, dass verschiedene Gebiete einen unterschiedlichen Innovationsdrang haben dürfen und es am Ende entscheidend ist, dass die einen, die schneller sind mit dem Markt und die anderen, die da vielleicht anders mit umgehen, also dass die einen das dürfen, genauso wie die anderen das dürfen und das entscheidende Punkt ist, dass beide am Ende zusammenfinden müssen.
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Sie kriegen von mir hier ein Paraphrase-Zertifikat.
Sie haben Ihre Soundmaschine.
hätte ich meine Soundmaschine, hätte ich jetzt hier auf den Jubelknopf gedrückt. Nein, ganz im Ernst. Also, und Entschuldigung, Herr Nüssler, das war nicht einfach nur eine Paraphrase, sondern ein wichtiger Gedanke. Aber jetzt frage ich Sie mal, wo wird sowas gemacht? Und was ist die Plattform dieses Zusammenkommens?
Das ist die Cliffhanger-Frage für unseren zweiten Teil. An diesem schönen Beispiel, das Sie jetzt gerade gebracht haben mit Bempedoinsäure, relativ neue Substanz. Das ist das Natürlichste der Welt, dass ich dann nicht diese Big Pieces of Evidence habe. Habe ich keine langen Follow-ups, aber irgendwo muss ja diese Evidence herkommen. Und wir hatten jetzt gerade über die früh innovativ enthusiastischen gesprochen. Die gehen ja immer eher den Weg, Sie haben es gesagt, Markt, da ist eine Hoffnung, lass sie mich mal nutzen. Und die Traditionalisten sagen, zeig mir den Beweis. So. Und das ist dieses Spannungsfeld. Wir sind hier in Köln, irgendwo nebenan ist das IQWiG. Die sind quasi institutionell dieses Spannungsfeld. Könnte es nicht zum Beispiel eine Idee sein, Herr Scherer, jetzt mal an diesem Beispiel Bempedoinsäure festgemacht, dass man zwischen diesen NVL, die ja wirklich viele, viele Menschen betreffen, und dem, was der gemeinsame Bundesausschuss macht. Der gemeinsame Bundesausschuss kennt ja dieses Prinzip der ABD, der anwendungsbegleitenden Datenerhebung, dass man im Prinzip in der Versorgung unter sehr strukturierten Vorgaben sagt, wir lassen Innovation zu, um bei der Versorgung Evidenz zu generieren. Könnte das nicht so eine Idee sein, diesen Clash zwischen Innovationsenthusiasten und Innovationstraditionalisten zu heilen, indem man in der NVL mal diesen Weg beschreitet und sagt, uns fehlt der Beweis, aber wir machen eine offene Empfehlung, aber nur im Rahmen einer ABD.
Das ist ein absolut kluger Gedanke, Herr Nössler. Genau in diese Richtung müssen wir denken. Wenn wir wirklich wollen, dass Versorgung und Forschung zusammenwachsen, dann brauchen wir eben solche Formate wie anwendungsbegleitende Datenerhebungen, ABD haben Sie gesagt, die Abkürzung, oder Registerstudien, also Formen wissensgenerierender Versorgung. Ja? Habe ich so noch in keinem Podcast gesagt.
Ja.
Und gerade bei neuen Substanzen wie Bempedoinsäure wäre das ideal. Also nicht gleich flächendeckend empfehlen, sondern aber gezielt einsetzen unter strukturierten Bedingungen mit Follow-up. Idealerweise verknüpft mit einem Outcomes-Register. Mhm. Und so könnte man dann systematisch prüfen, wer profitiert wirklich. Und für die NVL, Sie merken, ich komme wie so ein Flummi am Band gezogen, bing, 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 immer wieder zurück zur NVL, wäre das eine echte Chance. Sie könnte dann an bestimmten Stellen sagen, noch keine starke Empfehlung, aber erprobt es, kontrolliert, dokumentiert es, lasst uns gemeinsam lernen. Das wäre dann weder innovationsfeindlich noch fahrlässig enthusiastisch, sondern ein Mittelweg, der allen dient und vor allem dann den Patienten.
Und der Weg zur Evidenz. Ja. Wir müssen eigentlich mal Thomas Kaiser und Josef Hecken einladen.
Sie wollen die Talkshow.
Wir müssen diese Talkshow machen.
Ja.
Ja. Und ich glaube, beide wären sogar super geeignet dafür, auf den 37 Grad heißen Stuhl zu gehen. Jedenfalls hätten sie keine Scheu davor. Okay, also das, wir halten mal fürs Protokoll fest. 9. Mai, 11.17 Uhr machen wir diese Aufzeichnung im Moment. Martin Scherer spricht sich erstmals für eine wissensgenerierende Versorgung unter sehr konkreten Vorgaben aus. Das ist fast eine Breaking News, so heiß wie Habemus Papam.
Ja, jetzt fehlt nur noch der weiße Rauch, aber wir haben Rauchdetektoren.
Ich könnte eine Zigarette anmachen.
Da oben ist ein Rauchmelder an der Decke.
Oh, okay. Nee, dann lassen wir das, weil das gibt dann doch unsere Soundmaschine. Sehr feuchte sogar. Herr Scherer, wollen wir das Lipid-Thema abrunden?
Bitte.
Jetzt ist nämlich der Streit schlechthin. Das ist für unsere Hörerinnen und Hörer wirklich nicht neu. Und zwar die DGK moniert, allseits bekannt, das Zitat, Festhalten an der Festdosisstrategie anstatt der evidenzbasierten international empfohlenen Zielwertstrategie. So, wir hatten es vorhin schon angedeutet, dass man beim Lesen das eigentlich gar nicht so teilen kann, was die DGK da schreibt, weil in der NVL, Kapitel 732, Seite 91 fortfolgend, sind beide Strategien als gleichrangig abgebildet. Die haben beide diese Pfeile nach oben. Das ist, was für eine Empfehlung?
Eine starke. Soll.
Soll, genau. Und da steht auch, wer sich für welche dieser Empfehlung ausspricht. Ne? Also die Festdosisstrategie ist ACTE und DGAM. Und die andere ist die internistische Empfehlung. Also zwei starke positive Empfehlungen. Verstehen Sie, woran die Kardiologen sich da stören? Wo doch eigentlich das, was sie wollen, da drin als stark abgebildet ist?
Ich verstehe schon, was die DGK stört.
Also erklären Sie mich auch.
Ja, für viele, also Sie wissen es doch eigentlich auch.
Das sind sogar die Fragen.
Da haben Sie jetzt irgendwie eine rhetorische Trickkiste gegriffen. Also für viele kardiologische Kolleginnen und Kollegen ist diese Zielwertstrategie, also das Erreichen eines LDL-Zielwerts von 55 Milligramm pro Deziliter, 1,4 Millimol.
Grüße in den Osten und UK.
Ein fester Bestandteil Ihres klinischen Denkens. Mhm. Das kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Und wenn dann die NVL auch eine Festdosisstrategie mit gleicher Empfehlungsstärke darstellt, dann wirkt das aus kardiologischer Sicht wie eine Relativierung des Evidenzstandards. Mhm. Und hier genau liegt das Missverständnis. Mhm. Die NVL sagt nicht entweder oder, sondern sie bietet zwei Wege an, die beide evidenzbasiert und praxisnah sind. Die Festdosisstrategie hat in bevölkerungsbezogenen Studien gezeigt, dass sie effektiv ist, dass sie sicher ist und einfach umsetzbar ist und einfach auch auf die hausärztliche Versorgung passt. Ja, das muss ja machbar sein. Sie wird übrigens auch in der amerikanischen Leitlinie von 2018 ACC AHA empfohlen, zum Beispiel bei älteren Patienten. Und die Zielwertstrategie hat dann auch irgendwo ihre Berechtigung. Sie ist komplexer, sie braucht Monitoring und oft Kombinationstherapie, ist aber bei Hochrisikopatienten sinnvoll. Mhm. Und genau deshalb sagt die NVL, beides ist möglich, je nach Setting, Ressourcen, Präferenz und klinischem Bild. Und das ist keine Schwäche, Herr Nössler. Das ist Ausdruck von Respekt gegenüber Versorgungsrealitäten. Respekt, großer Zapfenstreich. Mhm.
Das war Respekt. Großer Zapfenstreich war am Montag. Das ist die, weiß eigentlich jeder, der uns zuhört. Oder sollen wir es nochmal erklären? was der große Zapfenstreich ist.
Naja, das war die Verabschiedung von Olaf Scholz.
Genau, und Respekt jeder
war, das war sein Respekt, sein Motto, sein Slogan, ja. Vom Wahlkampf bis zum Zapfenstreich. Aber dieses Motto brauchen wir auch.
Respekt ist auch, dass der neue Kanzler dabei gewesen ist, der da noch nicht Kanzler war.
Richtig, ja. Richtig. Ja. Und wir brauchen den Respekt gegenüber den Versorgungsrealitäten.
Okay. Jetzt haben Sie schon wieder Cliffhanger gemacht für unseren zweiten Teil, nämlich Unterscheidungs- und Ähnlichkeitsmerkmale zwischen wissenschaftlichem und politischem Streit. Am Ende werden wir nur noch Cliffhanger haben, wenn das so weitergeht. Bleiben wir kurz bei dem, was Sie gesagt haben. Also Sie sagen Respekt vor Versorgungsrealitäten. Das heißt, oder das ist im Prinzip die Vorstellung, warum man hier verschiedene Wege ermöglicht. Man kennt das ja auch aus der früheren NVL-Diabetes, wo es diese zwei Stränge gab, den diabetologischen und den primärärztlichen Weg. Und man hatte sich damals nach langem Streit geeinigt, dann lassen wir halt beides zu. Und jetzt kommt aber die DGK und sagt, nein, genau diese Gleichrangigkeit ist eigentlich unser Problem. Oder Gleichwertigkeit, muss man eher sagen. Damit hat die DGK ein Problem, weil die sagen, dass eigentlich Festdosis-Strategie, das sind jetzt meine Worte, schlecht ist, weil sie, Zitat, im Widerspruch zur vorhandenen Evidenz stehe. So, die DGK-AutorInnen haben da 6 Publikationen angeführt, aus denen die dann wiederum den Zitat, den Nutzen des Erreichens eines LDL-Cholesterin-Zielwerts zur Reduktion der Mortalität und MACE diesmal nur mit einem C, das heißt die Zerebrovaskulären sind raus, gut belegten. So, da kennen wir jetzt die Arbeiten, CTT hatten Sie schon angesprochen, wir haben die Timi Study Group, ist da mit dabei, kennen wahrscheinlich auch viele, und eine nicht ganz unbekannte Publikation 2020 von Wang in Lancet Diabetes. Jetzt geht es weiter. Wir haben die Improve-It, die haben Sie angesprochen, Studie, ECTMIP. Wir haben Fourier, das ist wozu?
Evolocumab.
Und wir haben die Odyssey Outcomes, die ist wofür?
Alirocumab.
Genau, also zwei PCSK9-Hämmer. Und diese 6 Arbeiten führen also die DGK-Autoren dann eben an. Und dagegen kommen sie dann mit einer 2023, jetzt wird es noch bekloppter, die Lodestar. Das ist eine randomisiert kontrollierte Studie an. Und die haben in der Lodestar ist eben Treat-to-Target verglichen worden gegen Hochdosistherapie. Und es ist eine Non-Inferiority-Study. Also, ne? Und die kam halt raus, dass ein Treat-to-Target innerhalb von 3 Jahren Follow-up nicht der Hochdosistherapie unterlegen war. Stand aber auch nicht drin, dass sie besser ist. Und jetzt kommt eben die DGK und sagt, das ist der einzige direkte Vergleich, den wir kennen zwischen diesen beiden Therapiestrategien. Und diese Studie hat aber riesige Limitationen, deswegen ist sie eigentlich gar nicht aussagekräftig. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Beweis, dass Hochdosis besser ist als TTT. Und im Gegenteil kommt jetzt die DGK, jetzt wird es noch bekloppter, die TS2T, das ist die?
Treat Stroke to Target.
Genau, 2019 veröffentlicht. Und da hat man quasi LDL-Ziel verglichen, unter 70 versus 90 bis 110 Milligramm pro Deziliter. Millimol bitte jetzt mal selber umrechnen. Und jetzt kommt aber was ganz Gravierendes, Herr Scherer. Jetzt vermischen die Tertiärprävention mit Sekundärprävention. Das Wollknäuel wird immer bekloppter und größer. Sie sind die Miezekatze, die uns beim...
Ich glaube, das Miau können Sie besser mit Ihrer Soundmaschine.
Ich darf ein Miau. Ich habe hier eine Miau-Maschine.
Miau. Okay, also ich versuche es mal, Herr Nössler. Ich glaube, genau hier liegt das Grundproblem. Es gibt gute Evidenz für die LDL-Senkung insgesamt, aber keine klare, breite Evidenz für die Überlegenheit einer Zielwertstrategie gegenüber einer gut umgesetzten Festdosis-Strategie. Mhm. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Mhm. Die von der DGK zitierten Studien, Sie haben sie genannt, Improve-It. Ich sag gerne Fourier, ja, aber wahrscheinlich Fourier.
Ja.
Odyssey Outcomes zeigen sehr schön, dass eine weitere LDL-Senkung mit ECTMIP und PCSK9-Inhibitoren das Risiko weiter senken kann. Mhm. Aber das sind Add-on-Studien bei Hochrisikopatienten.
Ja. Meist, vor allem FH und sowas, ne?
Genau. Meist in der Sekundär- oder sogar in der Tertiärprävention. Teils nach akutem Koronarsyndrom, also nicht direkt übertragbar auf die breite hausärztliche Versorgung. Die Treat-Stroke-to-Target-Studie, Amarenko 2019, die ist ein gutes Beispiel, aber eben bei Patientinnen nach ischämischem Schlaganfall, also in der Tertiärprävention.
Ja, genau.
Deshalb muss man das immer wieder auseinanderdröseln. Mhm.
Das heißt, im Prinzip haben Sie, wir hatten schon mal in einem anderen kardiologischen Diskurs auch so ein Fußnotenreigen auseinandergenommen. Erinnern Sie sich noch, zu welchem Thema das
ja,
war?
Ja, das war das gesunde Herzgesetz.
Gesundes Herzgesetz.
Ja.
Und das waren, glaube ich, 50 Fußnoten oder
ja.
so. Und da ist am Ende auch relativ wenig bei unserem Gespräch übrig geblieben. Mhm. Ist das hier auch wieder so, dass hier zwar so ein Fußnotengewitter kommt, alles auch wichtige Arbeiten im Übrigen, alles große RCTs teilweise, die aber uns eigentlich gar nicht bei dem Argument helfen?
Helfen Sie noch einmal ganz kurz den Zuhörern, auf welche Fußnoten Sie sich beziehen. Das ist eben diese Stellungnahme in der Kardiologie.
Exakt, genau. Das ist quasi eine der ersten in unserem Literaturverzeichnis.
Genau.
In den?
Shownotes.
Cool.
Ja. Also im Grunde genommen die wissenschaftliche Begründung dafür, dass die DGK die NVL nicht mittragen kann.
Ja, aber der Versuch der wissenschaftlichen Begründung.
Richtig.
Weil jetzt meine Frage, das, was Sie jetzt gerade alles erzählt haben, ist, ja, alles super Arbeit, die hier zitiert worden sind, aber die helfen uns bei dem, was die DGK kritisiert, gar nicht weiter.
Also, wenn wir ganz präzise sein wollen und auch fair, die DGK führt wirklich sehr relevante Evidenz für die Bedeutung der LDL-Senkung an. Mhm. Das ist völlig unbestritten.
Ja.
Aber was sie nicht belegt, das ist die zentrale These, dass eine Zielwertstrategie per se der Festdosisstrategie überlegen ist. Und dass das Letztere evidenzwidrig sei.
Mit anderen Worten, nur weil eine TTT-Strategie der Hochdosisstatintherapie nicht unterlegen ist, heißt es noch lange nicht, dass sie besser ist.
Ja, also richtig, also die zitierten Studien, Improve It, Fourier, Odyssey Outcomes, die zeigen, dass weiteres LDL-Senken mit zusätzlichen Medikamenten bei Hochrisikopatienten einen Nutzen bringen kann. Das aber ist nicht zu verwechseln mit einem methodischen Beleg dafür, dass die Zielwertstrategie als Versorgungsprinzip überlegen ist.
Sie sind Versorgungsforscher. Zumindest behaupte ich das immer wieder und Sie auch. Und ich glaube, PubMed würde Ihnen recht geben. Und es gibt ja in der DGAM das Fornet. Ja, also das Netzwerk der ganzen Forschungspraxisnetzwerke in Deutschland. Und im Übrigen mit einer sehr umtriebigen Leonor Heinz in der Geschäftsstelle. Und ich glaube, es beginnt demnächst auch eine neue Förderperiode. Und das Ziel ist
aus DESAM-Fornet wird DGAM-Fornet.
Genau. Und das Ziel ist ja tatsächlich, klinische Forschung im primärärztlichen Versorgungsalltag zu machen. So. Wäre das nicht mal eine interessante Fragestellung für, ich sage jetzt nicht Real-World-Evidence, sondern für eine prospektive Studie in den deutschen Arztpraxen, wo man die beiden Dinge miteinander vergleicht, über 5 Jahre?
Zumindest würde DGAM-Fornet die nötige Forschungsinfrastruktur dafür bieten.
Okay.
Und wäre das geeignete Terrain für sowas. Bis dahin, bis wir Ihre schöne Studienidee umsetzen, Herr Nössler,
schreiben Sie einen Innofonds-Antrag.
Müssen wir erstmal mit dem arbeiten, was wir haben. Mhm. Und was wir haben, ist die Lodestar-Studie, die Sie schon zitiert haben.
Ja.
Die versucht ja, diesen Beleg der Überlegenheit der Zielwertstrategie zu liefern.
Ja.
Was zeigt die Lodestar-Studie? Dass die Festdosisstrategie nicht unterlegen war.
Genau.
Und auch das bewertet die NVL transparent. Sie stellt die beiden Strategien nebeneinander. Und jetzt nicht, weil irgendwie die Autoren hadern oder entscheidungsschwach sind, sondern weil das eben die Evidenzlage ist. Weil die Evidenzlage das nicht nur erlaubt, sondern auch erfordert. Und deshalb lautet meine Antwort: Die DGK hat sehr gute Argumente für die LDL-Senkung insgesamt, aber eben nicht für die Ablehnung der Festdosisstrategie in der Breite der Versorgung.
Okay. Die Argumente für eine Sache müssen nicht zwangsläufig die Gegenargumente für eine andere sein. Okay. Wann schreiben Sie einen Innofonds-Antrag?
Ja, heute Nachmittag.
Cool. Okay. Dann müssen wir wieder Josef Hecken einladen. Wobei ich glaube, das ist dann quasi Beeinflussung. Aber er trifft ja nicht die Entscheidung über die Zusagen. Da gibt es ja ein unabhängiges Gremium für. Okay, machen wir noch mal ein bisschen weiter mit der TTT-Strategie. Wir hatten das auch im Rahmen dieser ganzen Diskussion über die Arzneimittelrichtlinienänderung mit von 20% auf 10%. Wurde viel diskutiert, wurde auch zwischen DGAM und DGK viel diskutiert. Da gibt's Unmengen an Papier, die kann man alle nachlesen beim GBA, bei Anhörungen und Co. Wenn man das mal zu Ende denkt, vielleicht noch mal dieser Hinweis, Street-to-Target-Strategie. Es gibt das Klugentscheiden von der DGIM, wir hatten es eben gerade angesprochen. Da ist das ganz klar als Vorgabe drin. Die Kardiologen haben es in ihren Guidelines drin. Wenn man das Ganze mal zu Ende denkt, Herr Scherer, würden wir wirklich Treat-to-Target machen? Wozu würde uns das zwangsläufig hinbringen?
Also das ist ja genau der Kern des Problems, Herr Nössler. Also Sie bringen hier ein zentrales Spannungsfeld auf. Also die klinischen Zielwerte versus Bevölkerungsmedizin. Eine Treat-to-Target-Strategie, wie sie in den ESC-Leitlinien formuliert ist, klingt auf dem Papier sehr präzise. Mhm. Ja, Precision Medicine ist ja auch sehr modern.
Ohne Wort.
Ja, LDL kleiner 55 bei Hochrisiko, möglichst schnell, möglichst tief. Mhm. So weit, so klar. Wir lieben ja Klarheit in der Medizin. Aber wenn man das zu Ende denkt, dann landen wir schnell in einem Szenario, in dem 10 Millionen Menschen in Deutschland theoretisch Anspruch auf PCSK9-Inhibitoren hätten. Ja, und jetzt sind wir in Ihrer Lieblingsdisziplin, nämlich der Modellrechnungen mit Jahrestherapiekosten von rund 5.000 Euro pro Person bei 10 Millionen Menschen.
Ja, genau.
Und das alles, obwohl die Mortalität in HOPE-3 nicht gesenkt wurde, sondern nur Surrogat-Endpunkte. Also was passiert hier? Was passiert hier gerade? Und was ist das Spannungsfeld, was Sie aufmachen? Wir erzeugen ein riesiges präventives Therapiefeld, das kaum mehr in der individuellen Nutzenabwägung verankert ist, sondern sich an Zahlen orientiert, an ESC-Leitlinienzahlen, die nicht auf belastbaren Outcomes, sondern auf Konsens beruhen, Empfehlungsklasse 2b, Evidenzlevel C.
Da wird's orange, ne?
Herr Nössler, das ist kein fester Boden mehr, das ist ein methodisches Feuchtbiotop.
Mit zu 50 Milliarden Euro Kosten.
So ist es. Und die NVL stellt sich gegen diesen Automatismus. Sie sagt, ja, LDL-Senkung wirkt aber nicht um jeden Preis, nicht bei jedem Menschen, nicht ohne Abwägung. Wenn wir mit Treat-to-Target ernst machen wollen, brauchen wir erstens mehr Evidenz, zweitens Versorgungsforschung, drittens eine wirtschaftliche Bewertung und nicht zuletzt die ehrliche Frage, was bringt es dem Einzelnen und was kostet es uns alle? Und spätestens jetzt müsste eigentlich jeder Zuhörer, jede Zuhörerin merken, diese Diskussion ist größer als die Zahl 55.
Und größer als das wir zwei sie führen könnten, sondern da müssten andere dann mitdiskutieren. Wieder ein Cliffhanger für Teil 2.
Ja, Ihre Talkshow. Irgendwann.
Wir machen diese Talkshow mit dem 37 Grad heißen Stuhl. Und in dem Fall hier bitte Grüße an die DGK-AutorInnen, an Professor Thiele beispielsweise. Sie können ja bei dem Innofonds-Antrag helfen.
Why not?
Dann kriegt man so ein Forschungsprojekt schneller umgesetzt.
Interdisziplinär.
Mit Familienmedizin und internistischer Medizin und kardiologischer Medizin. Da könnte man sogar Gebietsvergleiche machen. Wie cool wäre das denn?
Mega.
Und vielleicht gibt Ihnen der Innofonds dafür ein paar Millionen. Wird nicht ganz günstig sein, so ein Projekt.
Und wird lange dauern. Da bin ich in Rente, bis die Studie fertig ist.
DFG-Sonderforschungsbereich kann man die vielleicht, nee, eigentlich nicht. Das ist Grundlagenforschung, leider. Na gut, wir haben eine neue Forschungsministerin. Die will auf den Mond fliegen.
Ja, wie Katy Perry.
Ja.
Ja, obwohl man bei Katy Perry daran zweifelt, dass sie wirklich da war.
Die war doch nur 4 Minuten im Orbit.
Ja, aber die Haare hingen nach unten.
Das Problem ist doch, das ist so, du hast doch bei diesem Parabelflug nur an der Spitze Schwerelosigkeit.
Ach so.
Und ne, das ist, glaube ich, sind nur ein paar Sekunden.
Ah.
Oftmals. Also ich bin noch nie 80
Kilometer
hoch.
Aber das Fenster war auch zu groß. Das hätte kaputt gehen müssen.
Das kann 20-fach verglast sein. Oder ein Meter dickes Glas. Keine Ahnung, wie man dann die Welt sieht. Die ist dann ganz klein rausgezoomt.
Zurück zum Thema,
Herr Dankeschön. Ich wollte es auch gerade sagen. Das war jetzt mal für den Moment ein Punkt. Wir werden dieses Statin-Thema nicht und niemals abschließend besprechen. Wie oft haben wir schon über LDL gesprochen? Aber es hilft halt nicht. Diskurs lebt ja auch von Wiederholungen.
Ja, und das Evidenz-Update lebt zumindest zum Teil auch von den Lipiden.
Ohne Lipide bräuchten wir uns eigentlich kaum, oder? Also muss man schon ehrlich sagen. Gut, machen wir das letzte Kritikpäckchen, bevor wir dann zu Teil 2 kommen. In Ordnung?
Ja.
Gut. Das letzte Kritikpäckchen der DGK, das sind tatsächlich zwei Dinge, die irgendwie zusammenhängen. Und zwar gibt es da einmal Punkt 1 dieser Kritikliste. Das ist, Zitat, die Fokussierung der NVL ausschließlich auf ein Symptom, Angina pectoris, ohne die Berücksichtigung weiterer Beschwerden, wie hier die Dyspnoe, als Angina-Äquivalent. Und dann gibt es Punkt 2 der DGK-Kritik. Das ist die Empfehlung des wenig aussagekräftigen Marburger Herzscores zur Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer zugrunde liegenden stenosierenden KHK. Zitat Ende. Ich würde sagen, weil es alles um die Ermittlungen, um quasi das Verdacht stellen oder ausschließen einer KHK geht, besprechen wir die zwei Punkte zusammen. Mhm. Gut. Erstmal Luft holen, Herr Scherer. Die DGK schreibt, Dyspnoe sei besonders bei Älteren das, in Zitat, Leitsymptom für eine KHK. Und insbesondere auch bei Frauen sei das relevant. Die verweisen darauf Arbeiten. Wir wissen bei Frauen, dass die eine sehr eigene KHK-Symptomatik aufweisen können. Es gibt dann Review aus Circulation. Es gibt die einschlägigen ESC-Leitlinien, die sie anführen. Und dann, das fand ich interessant, eine retrospektive Datenauswertung von einem Mount Sinai Hospital. Das ist in einem nuklearmedizinischen Journal veröffentlicht worden. 33 Myokardspektpatienten, wo die Autoren dann retrospektiv eine Dyspnoe-Prävalenz von 30% ermittelt haben. Jetzt mal unabhängig dieser einzelnen Quellen, was hätten Sie dagegen, dass man Dyspnoe als ein mögliches hinweisgebendes Symptom mit in die Ermittlung der KHK-Wahrscheinlichkeit einbeziehen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Aber auch die Gelegenheit zwischen biologischer Relevanz eines Symptoms und seiner diagnostischen Aussagekraft im hausärztlichen Kontext zu unterscheiden. Mhm. Ich habe überhaupt nichts gegen Dyspnoe und ich habe auch...
Also nicht persönlich.
ich habe auch überhaupt nichts dagegen, Dyspnoe ernst zu nehmen. Ja. Im Gegenteil. Dyspnoe ist ein hochrelevantes Symptom, gerade bei älteren Menschen und bei Frauen. Aber ein Symptom allein ist noch kein geeigneter Prädiktor für eine KHK. Ja. Und genau um sowas geht es da eigentlich beim Scoring.
Ja, genau.
Die von der DGK zitierten Quellen, zum Beispiel die große Myokard-Spekt-Auswertung mit immerhin 33.000 Patienten, ja, die zeigen, ja, Dyspnoe ist häufig.
Aber das ist ja kein GP-Setting gewesen.
Erstens. Und zweitens zeigen sie nicht, dass Dyspnoe ein starker, eigenständiger Prädiktor für eine KHK ist, für eine obstruktive KHK ist. Und wenn wir sie aber in einen Score aufnehmen, der in der Hausarztpraxis zur Ausschlussdiagnostik genutzt wird, dann erhöht das meines Erachtens das Risiko von Überdiagnostik und unnötiger Weiterleitung bzw. Überweisung.
Ja. Wenn ich jetzt mal, ich denke jetzt mal an notfallmedizinische Algorithmen. Da sind wir nicht im hausärztlichen Setting. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal im notärztlichen Setting unterwegs bin, wo bringt mich Dyspnoe hin? Herzinsuffizienz. In der Regel.
Als eine der wichtigen Erkrankungen, aber ja, auch ein COPD-Patient, genau, kann Dyspnoe haben. Ne?
Geht es Ihnen darum, also bei der Frage biologische Relevanz versus diagnostische Sicherheit und Verlässlichkeit, geht es Ihnen darum, dass die Dyspnoe ein unabhängiger Risikofaktor sein muss oder ist das gar nicht so ausschlaggebend?
Also mir geht es darum, dass der Marburger Herzscore für die Primärversorgung entwickelt wurde. Mhm. Mit typischen hausärztlichen Symptomen in einem Patientenkollektiv mit niedriger Vortestwahrscheinlichkeit. Und da war in diesem Kollektiv war Dyspnoe kein valid, validierter oder kein valider Diskriminator.
Das heißt, das Team um Donna Banzow hat die Dysmö damals mit untersucht.
Sie wurde methodisch sauber aus dem Score rausgelassen. Okay. Und das ist keine Geringschätzung, das ist eine evidenzbasierte Abwägung. Und wenn die Dysmö im Einzelfall eine Rolle spielt, zum Beispiel belastungsabhängig oder kombiniert mit anderen Risikofaktoren, dann muss sie natürlich in die ärztliche Entscheidung einfließen. Mhm. Das ist ja völlig klar. Aber das ist dann ein klinisches Urteil und kein Scoring. Aha. Das muss man unterscheiden.
Okay, gut. Das heißt, wir halten an der Stelle mal fest, die DGK-Autoren reiben sich darin, dass die Dyspnoe und der NVL nicht hinreichend gewürdigt würde. Sie sagen aber, stimmt gar nicht. In der klinischen Bewertung und Beurteilung spielt die Dyspnoe im Zweifel natürlich eine Relevanz.
Selbstverständlich.
Okay. Frage Marburger Herzscore, kommen wir gleich nochmal zu. Wäre das, ich meine, diese Scorings, die können sich auch weiterentwickeln. Wenn ich neue Evidenzen, da gucken Sie sich die Framingham Scores an, die sich mit den Jahren auch immer weiter entwickelt haben. Wäre es nicht zum Beispiel auch denkbar, dass wenn man MHS, also Marburger Herzscore, jetzt nochmal weiter validieren wollte, vielleicht auch in einer größeren Population, vielleicht auch in einer noch etwas veränderten Population, dass man dann vielleicht die Dyspnoe einfach nochmal mit reinnimmt und sagt, wir gucken nochmal und testen nochmal speziell auf den Dyspnoe-Status, wie verhält es sich mit Sensitivität und Spezifität? Wäre das nicht eine Idee, da irgendwann nochmal ranzugehen?
Gegenfrage, wann machen Sie endlich Ihre Doktorarbeit?
Okay, das ist der Cliffhanger für die vierte Episode.
Das ist jetzt schon die zweite sinnvolle Studie, die Sie vorschlagen, und ich würde Sie sofort unterstützen.
Okay, gut.
Also genau das ist ja eigentlich gute Versorgungsforschung. Also wir testen das, was klinisch plausibel erscheint, aber diagnostisch noch nicht hinreichend quantifiziert ist. Mhm. Also wenn die Dyspnoe sich in einer prospektiven Studie wirklich als unabhängiger und auch stärker Prädiktor für eine stenosierende KHK herausstellt, dann wäre das natürlich eine gute Ergänzung für ein zukünftiges Scoring. Gerne dann auch im Zusammenspiel mit Alter und Geschlecht. Aber im Augenblick gibt es die validierte Evidenz eben noch nicht her. Mhm. Und die sagt, im bisherigen hausärztlichen Kontext war Dyspnoe kein stabiler, diskriminierender Faktor. Sonst wäre sie schon längst drin im Score. Aber Herr Nüssler, was er nicht ist, kann er noch werden.
Okay.
Und einen Dr. HC brauchen Sie nicht. Also
machen wir einen ordentlichen.
Genau. Gut.
Das heißt, ich muss mit Norbert Donner-Banzow reden. Wenn der da das unterstützt, könnte man ja mal gucken.
Naja, wenn er...
Der Altvater des Marburger Herzscores, den sollte man schon auf seiner Seite haben.
Das also ideell ja, aber ansonsten joggt er gerne, fährt Rad, liest und genießt seine Pension.
Nee, ich habe ihn jetzt ja auch nicht als Doktorvater ins Gespräch bringen wollen. Also erstmal hier alle Missverständnisse coram publico abzuräumen. Wir machen mit dem Marburger Herzscore aber weiter. Vielleicht nochmal, weil ich habe jetzt gerade Norbert Donner-Banzow angesprochen, das sind viele, viele Leute mehr im Übrigen, die da mitgearbeitet haben. Der Marburger Herzscore heißt so, weil es eigentlich die gesamte Marburger Truppe war. Meinen Sie, dass Norbert Donner-Banzow und Kolleginnen und Kollegen sich geärgert haben, als sie das gelesen haben, dass ihr Score als wenig aussagekräftig tituliert wird?
Das weiß ich nicht so genau. Was ich weiß, ist, dass er sich darüber freuen würde, mit aus alter Kölner Verbundenheit, wenn wir hier mit Blick auf Rhein und Kölner Dom über diese ganzen Sachen sprechen. Aber ob er sich geärgert hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er überrascht war. Also der Marburger Herzscore, der ist international anerkannt und mehrfach validiert.
Die DGK behauptet, der käme gar nicht zur Anwendung.
Also in mehreren systematischen Reviews als diagnostisch brauchbar bis exzellent eingestuft.
Okay.
So, und wenn dann aus der kardiologischen Fachgesellschaft zu lesen ist, der Score sei wenig aussagekräftig, dann klingt das wie einer, das klingt für mich wie eine Verwechslung von Setting und Anspruch. Mhm. Also der Marburger Herzscore ist kein Kliniktool. Und das will er auch überhaupt nicht sein.
Und nicht zum Hochprävalenzbereich Kardiologiepraxis.
Er wurde für den kontextbezogenen Einsatz in der Primärversorgung entwickelt. Und seine Validierung eben genau in dem Setting, die zeigt, man braucht nur weniger Angaben, man braucht weniger Items und dann hat man eine relativ gute Einschätzung, ob eine stenosierende KHK wahrscheinlich ist oder nicht. Mhm. Also, ob der Norbert sich ärgert, sei dahingestellt. Aber ich denke, aus viele aus der Allgemeinmedizin wundern sich. Ja, man ärgert sich ja nicht, man wundert sich auch oft einfach mal, wie pauschal hier geurteilt wird. Und das ohne die Methodik und ohne das Versorgungsziel dieses Scores angemessen zu würdigen.
Da haben wir wieder die Weltbilder. Aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass in dieser Spalte, wo der MHS kritisiert wird, tatsächlich auch argumentiert wird mit empirischen Dingen. Und zwar die Kritik der Autoren geht so, dass der MHS entwickelt wurde in einer relativ kleinen Kohorte, ein bisschen mehr als 1200 Menschen, davon knapp die Hälfte zur Validierung. Dann wird kritisiert, dass die Kohorte eine spezifische Zusammensetzung hatte. Jüngere Frauen, also jüngere in Anführungszeichen, waren da nicht Teil. Das sind, glaube ich, erst Leute ab der Menopause Teil der Kohorte gewesen. Und dann haben die DGK-Autoren eine Arbeit von 2024 rausgezogen. Das ist eine Übersicht gewesen von verschiedenen Scorings und Risikostratifizierungsmodellen. Und da kommen sie für einen Marburger Herzscore, der unter 3, also im Prinzip Niedrigrisiko bis einschließlich 2 Punkte, kommt diese Arbeit auf eine Area under the Curve um 64%, Sensitivität um 75%, Spezifität um 44%, positiv prädiktiver Wert von 24,3% und ein negativ prädiktiver Wert um die 88%. An der Stelle ein Gewinnspiel für alle Hörerinnen und Hörer. Wer sich das beim einmaligen Zuhören alles merken konnte, schreibe uns eine Mail und dann gucken wir mal, wo wir den weißen Elefanten herbekommen. Jetzt aber nochmal, dass je nach Risikostratifizierung das alles anders ausfällt. Die Arbeit ist verlinkt, kann man sich angucken. Was sagt uns das?
Also ganz ehrlich, genau hier sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, wirklich vorab klar definierte Schlüsselfragen zu haben. Mhm. Nach dem PICO-Prinzip. Ja, genau. PICO steht für
Patient Intervention Comparison Outcome. So. Also Population eigentlich.
Und die von der DGK zitierte Arbeit betrachtet den diagnostischen Endpunkt akutes Koronarsyndrom, also ACS. Mhm. Ja, da hat der Marburger Herzscore seine Schwächen. Mhm. Das sagt er nicht voraus, dafür ist er nicht gemacht. Aber in der NVL chronische KHK geht es, wie der Name schon sagt, um die Abklärung einer stabilen chronischen KHK. Das ist ein völlig anderer klinischer Kontext. Mhm. Und die Übersichtsarbeit schließt also jene Studien aus, auf denen die Empfehlung für den Marburger Herzscore in der NVL auch basiert. Mhm. Und für den den chronischen Endpunkt. Da gibt es eine fundierte Herleitungsstudie mit knapp 1000 Patienten sowie 2 externe Validierungen mit zusammen etwa 1500 Patienten.
Okay, also die ist in der Kritik mal unter den Tisch gefallen.
Und das in der hausärztlichen Praxis, also nicht in der Notaufnahme. Was die Werte wie Area Under the Curve, Sensitivität oder NPV angeht, die sind, wie Sie wissen, Herr Nössler, settingabhängig.
Absolut.
Die sind absolut settingabhängig und sie liegen für die Primärversorgung im guten bis sehr guten Bereich. Man kann jetzt nicht erwarten, dass ein Tool, das für den Ausschluss einer stabilen KHK entwickelt wurde, dann im Kontext eines akuten Koronarsyndroms dieselbe Leistung bringt. Mhm. Deshalb ist die Aussage, das macht keinen Unterschied, die ist einfach methodisch überhaupt nicht haltbar.
Mhm. Okay. Gehen wir mal zu möglichen Alternativen. Und da wird es vielleicht dann etwas diskursspannender. Es gibt ja zig solche Scores. Das wissen alle, die uns zuhören, die uns kennen. Und die DGK, und da wird es jetzt vielleicht interessant, wo man auch mal wieder voneinander lernen kann, bringt natürlich ihre kardiologischen Scores mit. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Das war schon immer so. Jeder hat so seine eigenen Scores, in die er halt verknallt ist. Ja. Und die sagen jetzt in dieser Kritik, es gibt halt diese risikofaktorgewichteten Clinical Likelihood Modelle, also kurz RFCL. Die sind seit 2020, werden die von den Kardiologen mehr oder weniger eingeführt. Und da kommen die her und sagen, das ist natürlich erstmal sehr eindrucksvoll, und sagen, wow, Riesenkohorten, 50.000 Leute, da ist schon statistisch allein eine Menge möglich. Und sie argumentieren nicht nur mit der Größe, sondern vor allem, und das ist der Unterschied beispielsweise zum Marburger Herzscore, der Marburger Herzscore ist ja diskret mit diesen 5 Score-Punkten und der ist eben kontinuierlich. Diese RFCL-Modelle, die geben dann wachsende Prozentangaben an. Und vor allem haben die in diesem Modell eben auch andere Risikofaktoren mit drin für eine KHK. Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Rauchen als ganz großer unabhängiger Risikofaktor. Was spricht gegen so ein Modell?
Dagegen spricht erstmal gar nichts. Also die Modelle haben ihre Berechtigung, aber eben nicht überall.
Ja.
Also diese Risk Factor Weighted Clinical Likelihood Models, wie sie etwa in der ESC-Leitlinie auch empfohlen werden, Herr Nössler, die sind für den kardiologischen Spezialbereich gemacht. Mhm. Also für Patientinnen mit bereits erhöhter Vortestwahrscheinlichkeit, wo schon eine Untersuchung gelaufen ist, die überwiesen wurden. Mhm. Und das sieht man dann auch an den Zahlen. Also die wurden in großen Kohortenstudien validiert, aber eben aus kardiologischen Registern.
Also bei denen war schon bekannt.
Richtig. Und und es waren nicht Patienten aus der hausärztlichen Erstpräsentation. In so einer Situation sind Modelle, die klassische Risikofaktoren wie Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen einbeziehen, natürlich nicht spezifisch genug, um dann eben zwischen KHK und Nicht-KHK zu trennen. Der Marburger Herzscore verzichtet ganz bewusst auf diese Risikofaktoren, weil sie in der hausärztlichen Breite dann viel zu viele falsch positive Verdachtsfälle produzieren würden.
Ja.
Und stattdessen fokussiert er auf klinische Präsentation und sofort verfügbare Parameter. Das ist ja das Schöne.
Ja, genau, das klinische Bild.
Ja. Und das immerhin mit einer validierten Aussagekraft von einem Area under the curve von über 0,85. Also es geht hier nicht um besser oder schlechter, sondern um passend oder unpassend für das jeweilige Versorgungsszenario. Und da ist im hausärztlichen Setting nur Modell wie der Marburger Herzscore zielgenauer.
Okay, also hier an der Stelle ein wichtiger Punkt. Dieses Modell der Kardiologen ist per se fein, sagen sie, aber zwei Probleme. Wenn ich es validiere in einer Kohorte, die bereits eine Diagnose haben, kann ich das 0,0 auf eine Kohorte umwenden, wo ich gerade mal vor Verdacht auf bin. Und Diabetes mellitus Status, Hypertonie Status kann ich nicht in 2 Minuten feststellen. Außer ich habe eine EPA, die nicht bemüllt ist. Okay. Trotzdem, ich habe mal einen Vergleich gemacht. Ich hab einfach mal eine blöde Kasuistik gebaut. Mann, 85 Jahre, keine anamnestisch nichts am Herzen. Die Beschwerden sind belastungsabhängig, sind durch Palpation nicht reproduzierbar. Es gibt diese kardiale Angst, diese Sorge, das könnte vom Herzen kommen. Ne? Familienanamnese machen wir mal negativ, ne? Ist jetzt nicht auffällig, raucht auch nicht, hat selbst keine Dyslipidämie, weiß nicht, ob er einen Diabetes hat und weiß nicht, ob er einen Bluthochdruck hat. So, da komme ich beim Marburger Herzscore auf 3. Das sind 25%. Und da sagt der Marburger Herzscore ganz klar, das ist ein mittlere intermediäres Risiko. Du solltest eine CCTA machen oder funktionelle Diagnostik. Wenn du willst, kannst du noch ein Belastungs-EKG reinfahren. So, das RFCL-Modell kommt auf 7,6%. Das nennt die dort Low Clinical Likelihood. Und die Empfehlung ist dieselbe. CCTA. Oder wenn du willst, um das weiter zu adjustieren, das Ergebnis, kannst du noch ein Belastungs-EKG machen. Das ist jetzt mal so nur eine kleine Anekdote dazu. Das liest sich doch hübsch.
Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie verschiedene Modelle zu ähnlichen Einschätzungen kommen können, wenn sie im richtigen Kontext angewendet werden.
Ja.
Und was heißt das jetzt? Was heißt das?
Jetzt sagt mir Herr Professor Scher.
Beide Scores führen jetzt zur gleichen diagnostischen Konsequenz, aber auf unterschiedlichen methodischen Wege.
Ja.
Der Marburger Herzscore verwendet symptomorientierte Parameter, die in der hausärztlichen Situation, haben wir gerade gehabt, immer gut verfügbar sind.
Ja.
Und das ESC-Modell hingegen rechnet stärker mit klassischen Risikofaktoren. Aber das kann eben auch dazu führen, dass junge oder atypische Verläufe übersehen oder überbewertet werden. Mhm. Deshalb sagen wir die Digger, wir die Marburger, ich bin ja auch ein gebürtiger Marburger.
Und ein gelernter Marburger.
Genau. Die Modelle sind nicht Gegenspieler, sondern kontextabhängige Werkzeuge. Mhm. Und wichtig ist, dass man weiß, was man gerade in der Hand hält und was das jeweilige Modell, was man in der Hand hat, eben leisten kann und was nicht.
Ja, okay. Ein Aspekt vielleicht noch dazu. Was ich gerade so beim Lesen, also ich habe jetzt sehr wohl verstanden, RFCL, tolle Sache, aber für das Setting, über das wir hier reden, nämlich das Setting vor Verdacht auf, in dem Moment jetzt noch nicht wirklich gut anwendbar. Aus verschiedenen Gründen war ich nicht validiert in dieser Kohorte. Gleichwohl, was ich spannend fand, und das betont die Kardiologen sogar sehr, 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 sehr deutlich in ihrer Kritik, dass er, mal davon abgesehen, dass er aufwendiger ist, er ist feiner kalibriert, er hat eben dieses Kontinuum in dem Scoring. Finde ich aber noch am spannendsten, dass er verhältnismäßig mehr Menschen in ein sehr niedriges KHK-Risiko einsortiert. Das kommt dabei raus. Die gehen sogar so weit, also Argument ist, damit reduziere ich dann effektiv die Zahl unnötiger Folgeinterventionen. Also sie hatten sie eben falsch positive Befunde. Es gibt in einer dieser Arbeiten, die ist alles in den Shownotes verlinkt, da heißt es, dass das Risiko kleiner 5%, das ist dieses sehr niedrige Risiko, dass man da zwar 22% eigentliche KHK-Fälle übersieht, die aber eigentlich klinisch total blande verlaufen. Das ist doch eigentlich in Ihrem Sinne, Martin Scherer, unnötige Diagnosen vermeiden.
Das ist es. Das sollte in jedermanns Sinne sein. Der Marburger Herzscore wurde entwickelt und kalibriert für nicht selektierte Patienten mit Brustschmerz in der hausärztlichen Versorgung.
Ja.
Und das RFCL-Modell, das wurde eben entwickelt und validiert anhand selektierter Patienten.
Ja.
Na, das ist es einfach.
Jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob ich die Frage schon gestellt hatte, wäre es nicht nochmal irgendwie so die vierte Forschungsfrage, RFCL mit Marburger Herzscore-Kollektiven vielleicht mal zu validieren? Einen Versuch anzustellen, ob das überhaupt sinnvoll ist?
Wäre jetzt nicht mein...
Die erste interessante Forschungsfrage des Tages.
Meine primäre Forschungsfrage, die ich Ihnen für Ihre Doktorarbeit empfehlen würde.
Okay, das heißt, mein Antrag für die Dizzy ist durchgefallen. Am 9. Mai um 12.04 Uhr. An dieser Stelle, lieber Martin Scherer, Sie müssen aus dem Hotelzimmer raus. Wir müssen zur Frühjahrstagung und wir müssen einen zweiten Teil unseres Gesprächs aufzeichnen.
Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Dito, wir haben jetzt 8 Kritikpunkte jedenfalls mal besprochen. Ich würde sagen, vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank Ihnen allen da draußen. Das ist eine Tortur. Das sind 2 Stunden Gespräch. Und das hat ja gerade erst angefangen. Also Chapeau an alle da draußen, die durchgehalten haben. Vielleicht auch nochmal Tipp, wer das bis hierhin geschafft hat, E-Mail schreiben. Wir gucken, was wir noch finden in der Wühlkiste, um irgendwelche Präsente rauszugeben. Wir zwei machen gleich weiter am Nachmittag mit der Episode 2. Da geht es dann um die Metaphysik. Wie kann man nämlich wissenschaftliche Kritik zusammenbringen, in einen Streit bringen, damit noch bessere Leitlinien draus werden und wir nicht über Podcasts und Papers miteinander streiten müssen. Und allen da draußen, danke fürs Durchhalten und bis gleich.
Bis gleich.